Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Backstage Boxengasse wird präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Hallihallo zu Backstage Boxengasse. Geht wieder weiter. Endlich. Die Sommerpause ist rum. Und ja, das erste Rennen nach unserem kurzen Break haben wir auch schon geschafft. Mit Lando Norris als Sieger. Zweiter Karriereerfolg vor Max Verstappen. Kommen wir gleich dazu. Sandra ist dabei. Peter ist dabei. Wir sind wieder alle verbunden mit Bildschirmen und schauen uns leicht K.O. an. Denn war anstrengend irgendwie dieses erste Wochenende.
Intensiv und schön war's.
Die Pause hat uns vielleicht doch nicht so gut getan. Da waren wir jetzt zu sehr an das schöne Leben gewöhnt. Und jetzt hat es ein bisschen dieses Wochenende dann ein bisschen reingehauen vielleicht.
Was hör ich denn da für Misstöne? Anstrengend.
Nein, Moment mal. Peter, jetzt muss ich dir mal was sagen. Ich meine, du hast natürlich alles richtig gemacht am Sonntag, weil du sofort zum Flughafen bist nach dem Rennen, um dann nach Hamburg in diese wunderschöne Stadt zu fliegen, in deine zweite Heimat. Ich habe ja dann, wie du ja vielleicht mitbekommen hast, auch ein bisschen gearbeitet, hin und zurück auf meinem Fahrrad. Denn es hatte sich ja dann doch alles ein bisschen anders dargestellt, als ich mir das vorgestellt habe, mit dem gemütlichen E-Bike durch die Dünen fahren bei Sonnenschein.
Mit schwerer Last.
Dem war nicht so.
Last auf der auf
ja, hatte Fall. Ich dann.
Ein Hochkaräter hat's, ja, so hat's da auf dem Gepäckträger. Mit dem Ralf.
Das ist da eigentlich passiert. Ja, der Ralf. Ja.
Also wir sind, also um das einmal aufzunehmen, wir haben ja in den Niederlanden immer das große Glück, wir sind in Haarlem untergebracht, keine Ahnung, ist ums Eck, mehr oder weniger von Zandvoort mit dem Rad durchs Naturschutzgebiet, ist man also 20 Minuten unterwegs, Pi mal Daumen, der eine braucht vielleicht hier und da mal ein bisschen länger, aber das ist so ungefähr die Strecke. Das fahren wir oftmals hin und her mit Elektrofahrrädern wohlgemerkt, standesgemäß, altersgemäß und ja, auf einmal waren es aus euren drei Rädern, Sascha, Sandra und Ralf, waren es nur noch zwei. Und Ralf saß bei Sascha auf dem Gepäckträger. Was ist denn da passiert?
Ja, der Ralf hat einfach zu viel Kraft. Also das ist genau das Ding. Also der hat tatsächlich das Getriebe geschrottet von dem E-Bike. Und zwar standen wir an der Ampel und er war eh schon, sag ich mal, ein bisschen zickig. Also ich muss es dazu sagen, wir sind hintereinander hergefahren. Die Sandra vorne weg, dann ich und dann der Ralf. So, das war unser, so fuhren wir. Und vor uns auf diesem Radweg waren ein paar Zuschauer, die auch zu der Strecke hingefahren sind und die waren ein bisschen langsam. Und dann hat er schon immer gedrängelt und hat die Sandra, ja, von hinten hat er gesagt, Sandra, jetzt fahr endlich mal vorbei. Und dann sagt die Sandra so, ja, also was soll ich jetzt da und so weiter, da vorne ist jetzt eh
rot. Ja, weil
rot.
Da kam,
Kommando Bleifuß.
Kam ja eben gleich die Ampel. Was soll ich jetzt da noch an der Ampel da vorbei brettern, an denen, wo der Fahrradweg auch relativ schmal war und so, habe ich gedacht, mache ich dann halt schön an der Ampel, aber bekam dann immer so von hinten so die Anweisung, ich soll doch jetzt bitte mal klingeln und dann gerne mal da vorbeifahren. Ja? Und dann stehen wir an der Ampel und ich hatte noch eine kleine Diskussion mit ihm, warum wir jetzt da nicht vorbeigefahren sind. Da habe ich gesagt, ja wieso? Dann überhol du halt, ne? Muss doch nicht immer ich machen. Ich bin doch hier nicht, ne, der Wegfreiräumer. Und dann wollte er total Gas geben, als die Ampel grün wurde. Und wir haben ihn granatenmäßig abgehängt, weil dabei das Getriebe irgendwie kaputt gegangen ist.
Ja, dann stand er an der Ampel und ich bin schon vorne weggefahren und dann hieß nur, Sascha, Sascha, stopp, stopp. Und ich schäme mich um, denke, was ist denn los? da muss ich wieder zurückfahren und dann war er da mit seinem Rad. Ja, dann, ich meine, diejenigen, die sich im Radsport ein bisschen auskennen, die können sich vielleicht noch an diese Szene erinnern, als Bjarne Riis, dänischer vollgedopter Fahrradfahrer zur Zeit von Jan Ullrich, mal beim Zeitfahren irgendwie seine Maschine irgendwie ins Kornfeld geschmissen hat, weil die kaputt war. So ähnlich war es mit Ralf dann auch. Also er war zärtlich, er hat es dann abgestellt. So, und dann war natürlich die Frage, was machen wir? Dann wollte die Sandra heldenhaft sagen, okay, pass auf, ich setze mich beim Sascha hinten drauf auf den Gepäckträger und Ralf, du nimmst meine Maschine. Aber Ralf meinte dann, nee, er setzt sich hinten drauf bei mir. So, war dann so. Ich muss sagen, Respekt vor ihm, weil also dieses Drahtgestell da, also das tut weh, glaube ich. Und vor allem die Oberschenkel, 15 Kilometer oder ich weiß nicht, wie viel es da sind, also war ja dann schon eine gewisse Zeit, die ganze Zeit die Oberschenkel da so hoch zu ziehen und da hinten drauf zu hängen. Also,
ja, vor allem zuerst wollte er noch laufen, hat er gesagt, ja, ich lauf dahin, das ist ja nicht so weit. Dann haben Sascha und ich gesagt, na ja, jetzt Moment mal, wir waren da nämlich gerade quasi an diesem, genau, wir waren gerade an dem Übergang von der Stadt zu diesem Park, wo es dann da reingeht, so. Und das sind dann doch nochmal, also schon mit dem Fahrrad auch nochmal gute 10 Minuten zu Fuß, ist das dann doch ein bisschen weiter. Und dann haben wir gesagt, komm, wir versuchen das jetzt mal. Aber das sah auch tatsächlich ein bisschen abenteuerlich aus, wie die zwei da mit da durch den Park gefahren sind.
Ja, Sascha hat also Fleißkärtchen verdient, jede Menge. Und darf natürlich dann auch heute mal ein bisschen müde sein. Also heute ziehen wir dich dann mal so ein bisschen hier durch den Podcast, mein Freund.
Dankeschön. Hin und zurück habe ich es gemacht.
Man muss ja eins sagen, ne, um jetzt auch mal hier ins Konzert der Querulanten und Quengler einzusteigen. Also das Einzige, was ich richtig nervig fand an diesem Wochenende, waren diese Wetterkapriolen am Freitag, wo einem da fast der Helm weggeweht ist, was das Wetter mit sich gebracht hat da in Zandvoort. Das war so windig, ne, irgendwie über 50 km/h Windböen, teilweise angeblich sogar bis zu 80 km/h. Das war echt monsternervig. Dann regnen, dann Sonne, dann doch wieder Wind und Regen. Also das war so ein bisschen nervig. Aber ich meine, ansonsten, das ganze Bromborium, was wir da veranstaltet haben mit Kidscast, da kann ja vor allen Dingen Sandra gleich was zu erzählen. 3 super Kinder, die wir da am Start hatten, sportlich wieder komplett verwöhnt worden, ne? Genau wie schon vor der Sommerpause, was diese Formel-1-Saison mit sich bringt. Also ich würde sagen, darüber hinaus, über dieses kleine Klagelied jetzt am Anfang, gibt es eigentlich nichts, worüber man sich mokieren könnte an diesem Wochenende.
Nö. Sicher nicht. Also Stimmung war wieder toll auf den Rängen, hast recht. Und auch was jetzt die Spannung in der Formel 1 anbelangt, müssen wir auch nicht reden. Also das war schon tolles Wochenende für den Sport. Natürlich geht noch was. Also das war von McLaren und vor allem von Lando Norris in erster Linie ein astreines Wochenende, Mega-Qualifikation gefahren, da sich die Pole geholt, zum 4. Mal überhaupt in seiner Karriere. Und dann im Rennen, klar, der Start, da müssen wir vielleicht jetzt dann die Tage, wenn wir in Monza sind, nochmal ins Detail gehen, ob das tatsächlich nur am Fahrrad liegt oder ob da McLaren, was die Einstellungen der Kupplungen anbelangt, vielleicht, hat der Ralf angedeutet, vielleicht Dinge macht, ja, die nicht helfen.
Die wollen es untersuchen, ne? hat Stella ja auch dann gesagt im Interview. Ne?
Ja, genau, also vielleicht kriegen wir da ja auch nur eine Antwort dann in Monza, was sich da getan hat aus dieser Untersuchung heraus, aber es war ein super Rennen von Lando Norris verdientermaßen und ich meine der Vorsprung, wie viel waren es, 23 Sekunden dann am Ende auf Verstappen, das war ja praktisch ja so wie Verstappen zu seiner Hochzeit letztes Jahr.
Ja, umgekehrte Welt, ne? Jetzt muss er dann auf einmal irgendwie gucken, dass er da hinten dran ist und der Abstand wird immer größer und größer und er schafft es einfach nicht, mit seinem Red Bull ranzufahren. Und ich frage mich da tatsächlich auch, wie lange er sich das jetzt auch noch bei Red Bull so anschaut, bevor er dann auch den ein oder anderen Misston loslässt. Weil an diesem Wochenende wirkte er ja noch super relaxed, auch was man so am Funk gehört hat, ne? Am Funk wurde gar nicht so viel hin und her geschimpft, wie wir das aus der Vergangenheit aus der Jüngeren auch ganz gerne mal von ihm kannten. Frag mich aber tatsächlich, wie lange der sich das anschaut.
Habt ihr gehört, was der Jos Verstappen gesagt hat im Anschluss?
Klar.
Ja, aber auch das gehört ja mit zur Geschichte von Red Bull in diesem Jahr. Diese Misstöne, die es da gibt, über das ganze Jahr hinweg. Und immer wieder dieser Versuch von Christian Horner da nach außen hin, so ein Bild zu erzeugen, dass alles super ist und dass alles im Griff ist und alles ist nicht schlimm. Ja, Adrian Newey geht, aber danach macht euch keine Sorgen, das ist alles klasse. Der nächste, der geht, ist Wheatley. Und jetzt kommt der Jos Verstappen wieder ums Eck, wo man ja in den letzten Wochen auch gedacht hat, ah ja, das hat sich jetzt wieder so einigermaßen gegeben. Der sagt halt, der Max hatte nie eine Chance, ne, wie auch, wenn man das Auto zurückentwickelt. Also lieben Gruß an Pierre Bachet, den Nachfolger von Adrian Newey. Also da bin ich echt mal gespannt. Und ich meine, wir haben vor dem Rennen darüber gesprochen, da waren es 78 Punkte, die Max Verstappen vorne lag. Das Ganze ist jetzt runtergegangen auf 70 Punkte, also 8 Punkte gut gemacht, 7 durch Platz 1 beziehungsweise Platz 2 von Max und nochmal die schnellste Runde eingefahren. Also da ist noch alles drin bei 9 Rennen, den Sprints, die wir noch vor uns haben und bei Red Bull. Ganz ehrlich gesagt, also eine klare Antwort darauf, wie sie das jetzt drehen wollen, diese sportliche Misere in der Erfolgsgeschichte wieder, gibt's auch nicht.
Nee, gibt's nicht. Und ich meine, das mit der schnellsten Runde ist ja auch nochmal so ein Ding, dass der Lando in seiner allerletzten Runde das auch nochmal schafft mit den Reifen, die ja dann auch schon ein bisschen älter sind. Ja, das, auch das ist wieder so, wie es Verstappen immer gemacht hat. Haut er nochmal einen raus. Ne? Hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass das noch drin ist und dass er das noch macht. Aber ja, war eine klare Ansage. Ne? Rums hat's gemacht beim Heimspiel.
Ja, schöne Heimschlappe.
Ja, Klocks.
Das wird Sieg für McLaren.
Heimklocks.
Ja. Aber da muss ich ja auch sagen, das fand ich ja dann aber auch überragend, ne? Wie dann am Schluss, Peter, du erinnerst dich, als wir unsere Abschlussposition gemacht haben, ne, im Fahrerlager und dann Zac Brown an uns vorbeigeht und einen von diesen orangenen Max Verstappen-Umhängen da oben hat mit diesem Löwenkopf da hinten drauf. Ja? Das fand ich auch sehr lustig, ne? Weil orange ist halt orange, können sie feiern, wie sie wollen.
Hat die Marketingabteilung auf jeden Fall schnell dahergezaubert, ne? Weil die ganzen Mechaniker, die ja auch alle anhatten, direkt nach dem Sieg. Also man hatte da wohl offensichtlich was im Sinn, bevor man nach Sanford gekommen ist. Nee, aber wie gesagt, das ist echt klasse. Erzähl mal was zu den Kids, Sander. Das war ja auch ein absolutes Highlight. Das zweite Mal jetzt, dass wir den Kidscast dabei hatten, The Next Generation, also Kinderreporter, die sich beworben haben über ein Casting. Ich glaube, Sachen, die zugesandt wurden und so weiter, 30 durchgesetzt. Tamira, Luis und Felix, die jetzt am Start waren. Wie war das? Du warst ja ganz nah dran.
Ja, ich mag das ja, ne? Ich finde das einfach immer toll, weil du ermöglichst zum einen diesen Kindern einfach ein tolles Erlebnis, dass sie da mal so reinschnuppern dürfen und sogar in so zweierlei Maß reinschnuppern dürfen, weil sie natürlich zum einen Formel 1 Fans sind und super cool finden, in diesem Fahrerlager zu sein, die Fahrer zu treffen, da Interviews zu machen und zum anderen, weil sie das ja auch machen möchten, mal so in diesen Beruf des Reporters, Moderators reinzuschnuppern. Das finden die super. Und da ich finde am allerbesten diese leuchtenden Kinderaugen, die du da siehst, weil die das wirklich total aufsaugen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch schwer beeindruckt von den dreien, weil die haben natürlich viel gestaunt und viel geguckt und Fotos gemacht und Autogramme geholt und so weiter und so fort. Aber sobald du zu ihnen gesagt hast, okay Leute, jetzt ist Interview, waren sie dann aber auch voll da, ne? Waren dann auch konzentriert und haben ihre Fragen gestellt, die sie sich vorher überlegt haben, die auch tatsächlich, wie ich fand, sehr gut waren. Und da wirklich nochmal, da hat keiner von uns Erwachsenen reingepfuscht. Da haben die sich einfach überlegt, was sie an Fragen stellen wollen. Und wir haben dann nur nochmal so ein bisschen Hilfestellung vielleicht gegeben, wie rum man dies vielleicht besser stellt. Also vielleicht die Frage 4 als erstes und so. Aber die Fragen selber, die kamen tatsächlich immer von den Kindern. Und das fand ich echt super cool. Hat sehr viel Spaß gemacht, fand ich. Der Felix, der war dann zwar auch am Sonntag ein bisschen durch irgendwann und für den war natürlich das absolute Highlight-Erlebnis, nach der Siegerehrung direkt auf dem Podium Interview mit dem Sieger zu machen vor ich weiß nicht wie viel hunderttausenden Fans, die da ja irgendwie auch unten vorm Zaun standen und so. Das hat den schon so richtig geplättet und ich glaube, er kann es auch heute noch gar nicht fassen, was er da eigentlich alles so erlebt hat. Also wir haben ihn ja am Flughafen mit seinem Papa auch noch getroffen, ne? Der war immer noch so leicht erschlagen von diesen ganzen Eindrücken, die sie da übers Wochenende gesammelt haben. Aber ich finde dann immer, Hauptsache, die Kinder haben da auch eine gute Zeit. Wir haben noch eine coole Sendung, die dabei rumkommt. Und ja, mir macht es einfach Spaß.
Ja, macht allen Spaß natürlich, die da mit beteiligt sind. Das ist eine tolle Nummer. Ne? 12 Jahre waren die zwei Jungs, 14 glaube ich, die Tamira, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, vor allen Dingen auch bei Max, ne, hast du es ja auch gesehen. Ne? Ich meine, auf die Frage, was er am liebsten mag an der Formel 1 und was er am wenigsten mag, also auf die erste Frage, klar, das Formel 1 fahren, vor allen Dingen Qualifying mit wenig Sprit, macht ihm am meisten Laune. Und was am wenigsten, Mediarunde normalerweise, aber mit den Kindern ist es eben anders. Ne? Die drei haben ihn ja da irgendwie ausgequetscht am am Donnerstag viele Fragen gestellt und so weiter. Und bei dem hast du ja auch richtig gemerkt, dass der da richtig Spaß dran hatte. Ne? Also bei den Fahrern und bei den Verantwortlichen kommt das ja auch gut an. Oder was du jetzt gerade auch gesagt hast, beim Siegerinterview mit Lando oder mit Stefano Domenicali. Also das waren schon tolle Momente, muss man echt sagen. Und die Kids waren echt super auch. Ne? Also das finde ich wirklich, auch die Eltern, ja, die da mit dabei gewesen sind. Wir hatten ja da am Donnerstag dann auch eine größere Runde, wo wir da mit allen gegessen haben, also mehr oder weniger mit allen Produktionen und allen Verantwortlichen da. Das war schon echt schön. Das ist eine schöne Möglichkeit und ich finde auch für alle Seiten dann, ne? Also für uns, für die Formel 1 aber auch. Und ja, das hat schon echt Spaß gemacht. Lohnt sich einfach auch mal vorbeizugucken, weil bei unseren Social Media Kanälen, da gibt es ja noch viel zu sehen davon, von den dreien, wie die da gewirkt haben am Wochenende. Also ja, war echt cool.
Ja, da mal reinklicken. Da gibt's viele, viele tolle Sachen, die sie da machen konnten und machen durften. Gibt, glaube ich, auch, wenn mich nicht alles täuscht, noch eine Verlosung mit unterschriebenen Shirts. Also da auch noch mal gerne gucken. Die läuft, soweit ich weiß, noch.
Ja, und eine Sache auch noch, ne, weil ich hier und da auch mal angeschrieben wurde bei Instagram von Vätern beziehungsweise von Eltern, wo die Kinder jetzt nicht berücksichtigt wurden. Also auch nochmal an alle, die da mitgemacht haben, super cool, ne? Also das heißt ja auch nicht, dass es beim nächsten Mal nicht die Chance gibt. Das wird es wieder geben, ob beim Fußball oder auch bei der Formel 1, also irgendwo dranbleiben und da weiter mitmachen. Und ja, wie gesagt, toll und cool ja auch für uns, dass da so viele Kids da Laune haben und Lust drauf haben, irgendwie mitzumachen und ja, den Mut nicht verlieren.
Ja, das kann man dann auch sagen zu all den anderen, die da hart gearbeitet haben im Fahrerfeld, ne? Das mit dem Mut nicht verlieren, das ist ja auch das, was bei Mick Schumacher gilt, der ja nach wie vor hofft, dass er den Weg zurückfindet in die Formel 1. Das mit Alpine hat sich ja erledigt, mit Jack Doohan, da haben wir ja auch schon das letzte Mal drüber gesprochen. Da wird er keinen Platz finden, aber die Möglichkeiten gibt's ja trotzdem noch irgendwie. Also Audi hat er im Visier und Sandra Peter möglicherweise ja auch schon relativ bald vielleicht bei Williams die Möglichkeit. Denn Logan Sargeant scheint ja aussortiert zu werden für Monza, also das, was man so gehört hat nach seinem heftigen Crash am Samstag im dritten freien Training.
Ja, ich kann das da total nachvollziehen, dass da James Fowles, der Teamchef, dann da auch echt ungehalten reagiert, vor allem wenn du dann halt irgendwie Upgrade-Paket am Auto hast und der Logan das dann erstmal komplett zerstört, dass er da irgendwie so reagiert und sagt, irgendwie das war's jetzt dann auch. Auf der anderen Seite, ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, ob es dann tatsächlich wirklich so schnell geht, weil auch da ist ja immer noch das Thema, da hängen ja auch wahrscheinlich Sponsorenverträge dran etc. Und da frage ich mich dann immer, ob es dann tatsächlich so schnell geht. Aber also ich meine, für den Mick würde ich es mir natürlich wünschen, dass er da eine Möglichkeit bekäme, weil wenn er sich jetzt natürlich nochmal in so einem aktuellen Auto präsentieren könnte auf der Strecke, dann würde das natürlich auch für die Zukunft helfen, ne? Also für dann einen potenziellen Sitz ab 2025. Das wäre natürlich für ihn schon eine gute Möglichkeit.
Ja, also was ich gehört habe, ist der Drops tatsächlich gelutscht, ne? Also der Sargeant wird nicht mehr mit dabei sein in Monza. Also das ist wohl besiegelt. Die Frage ist tatsächlich, wer dann reinrutscht. Ich meine, wir haben die Kandidaten ja abgearbeitet aus unserer Sicht und nach unseren Informationen waren es 4, die möglich waren. Fangen wir an mit Kimi Antonelli, der ja 18 geworden ist, der Italiener, der bei Mercedes natürlich hoch gehandelt wird, da ja auch im nächsten Jahr fahren wird. Auch das wissen wir ja mehr oder weniger. Die Frage ist, wann es bekannt gegeben wird. Da hat Toto Wolff ja gesagt, der wird auf keinen Fall bei Williams fahren. Er wird am Freitag das erste freie Training mitmachen für Mercedes und danach wieder schön brav die Formel 2 Saison zu Ende fahren. Liam Lawson wäre eine mögliche Alternative gewesen, aber auch der wird es nicht werden, weil, da können wir vielleicht später auch noch drüber sprechen, auch bei den Racing Bulls offensichtlich noch was passieren kann in dieser Saison, man kann es ja kaum glauben, aber dann wäre Liam Lawson eben da. Der erste Kandidat bleiben also Mick Schumacher und Colapinto, der Argentinier, Sascha, den du schon so oft angeführt hast.
Ja, ja, das ist die Liste.
Also die zwei, ne? Also entweder Mick oder Colapinto, die machen das unter sich aus. Und ja, ich bin total gespannt darauf, wie die Entscheidung da am Ende ausfallen wird.
Ja, das ist wieder so ein Ding, wo du sagst, Mensch, normalerweise müsste der Reflex doch ziemlich eindeutig sein von James Fowles, dem Teamchef von Williams, zu sagen, ich nehme den erfahrenen Mick Schumacher. Da hat er natürlich auch die Verbindungen zu Mercedes. Fowles, der ja lange Zeit bei Mercedes die Strategie gemacht hat, wie es heißt.
Kennt gut, Michael ja auch noch, ne?
Ja,
aus
richtig.
Aus der Zeit von Mercedes.
Genau. Der
und
kennt
daher auch Mick, ne?
Richtig, also der kennt den lang genug und Toto Wolff heißt es zumindest, die sind gut befreundet, der Fowles und der Toto Wolff, und klar, die Verbindungen sind da kurz. Dann hat man einen Mercedes-Motor bei Williams, das heißt, da könnte man auch sagen, nachdem ja Mick nach wie vor Entwicklungsfahrer ist bei Mercedes, dass man sagen kann, hier, also den nehmt er jetzt, bitteschön, hatten wir ja auch schon ein paar Mal, siehe George Russell, könnte durchaus eine Verbindung sein, aber dann hast du natürlich auch so einen Cola Pinto, der beim Nachwuchsprogramm von Williams ist und da wird auch investiert und da sind auch Leute im Hintergrund, die Geld zahlen. Das ist ein Argentinier, seit über 20 Jahren gab es keinen Argentinier mehr in der Formel 1. Auch da gibt es Interessengemeinschaften, die da dran arbeiten und zu sagen, hey, den hieven wir jetzt mal schön rein in die Formel 1. Das Zeug dazu hat er, muss man auch ehrlicherweise sagen, der fährt eine sehr gute Formel 2 Saison. Dementsprechend ist es dann doch nicht so einfach, wie wir das vielleicht als Deutsche dann sehen wollen. Und sagen, okay, das ist der einfachste Griff. Nehmt euch den Mick zur Brust, der wird euch helfen. Also es wäre auf jeden Fall, und das ist ganz klar, Sandra hat es ja schon angedeutet, eine Wahnsinnschance für Mick Schumacher, sich mit dem aktuellen Auto zu beweisen und zu zeigen, hey Freunde, ich bin übrigens so und so gut, vielleicht ist er auf dem Niveau wie ein Alex Albon, was auch immer. Das wäre natürlich eine unfassbare Bewerbungsmöglichkeit für ihn und demzufolge müssen wir ihm tatsächlich auch wirklich alle zur Verfügung stehenden Daumen drücken, dass das klappt und dass die Entscheidung dann zu seinen Gunsten fällt. Und die muss relativ fix fallen, denn eigentlich ist er ja bei der Langstrecken-WM mit dabei für Alpine. Und die fahren am kommenden Wochenende, wenn die Formel 1 in Monza ist, fahren die in Austin. Also das heißt, wir sind ja nicht in der Lage, wie bei Star Trek, dass man sich mal irgendwo hinbeamen kann. Der muss dann schon fliegen. Und dann musst du spätestens am, ich weiß nicht, Dienstagabend, Mittwoch, muss er dann dahin. Also die Zeit drängt.
Ja, und ich glaube, so schnell wird die Entscheidung dann auch fallen. Also das wird jetzt relativ fix gehen. Aber ja, wäre großartig, wenn das klappen würde aus deutscher Sicht, mit einem Bewerbungsschreiben dann Richtung Audi für die nächste Saison.
Ja, müssen wir jetzt mal abwarten, was da passiert. Ob der Mick dann tatsächlich die Chance bekommt, um in den Williams zu fahren. Also das ist Wahnsinn, wie viel Politik Sandra da ja auch im Hintergrund dann immer abgeht. Ich meine, die Alpine-Nummer ist ja auch komisch gewesen. Ne? Zum einen diese Absage, die er da bekam, beziehungsweise nicht bekam, ist über Instagram zu erfahren, dass er quasi raus ist.
Ist kein guter Ton. Ist kein guter Ton, aber tatsächlich muss ich dir ganz ehrlich sagen, im Moment bei Alpine wundert's mich irgendwie auch nicht. Weil die haben im Moment so viele Baustellen an so vielen verschiedenen Ecken und Enden, dass es mich tatsächlich nicht wundert, dass das da mal irgendwie untergegangen ist. Vor allem noch, wenn du jetzt dann auch noch direkt an dem Wochenende quasi diesen, ich sage jetzt mal, Teamchefwechsel hast. Bruno Fermin war schon weg, Oliver Oakes aber noch nicht so richtig da. Nämlich, ich glaube, erst ab was, Freitag oder Samstag oder so. Und da
Samstag.
Genau, erst ab Samstag. Und da, wie gesagt, es ist zwar kein guter Stil und das macht man eigentlich, kann man schon anders handeln, ja, aber es wundert mich jetzt irgendwie nicht, dass das dann da auch noch irgendwie so ein bisschen in die Binsen gegangen ist. Aber ich finde, man hat ihm schon angemerkt, wie die Enttäuschung auch da war, dass da halt auch so mit ihm umgegangen ist, weil er ja immerhin in der Alpine-Familie fährt und dass man da das dann irgendwie aus den sozialen Netzwerken erfährt, ja, ist natürlich schon maximal uncool, ne?
Ja, das macht man nicht. Also
ich finde auch, ich habe da kein Verständnis für. Ich finde es unanständig, habe ich auch in der Sendung schon gesagt. Also ich finde, es geht gar nicht. Auch wie gesagt, ne, von mir aus kein Oliver Oakes, aber dann eben ein Flavio Briatore. Irgendeiner muss das auf dem Zettel haben. Und so wie im normalen Leben auch, vielleicht hat jeder schon mal die Situation gehabt, sagt man eigentlich immer erst dem man absagt, wie die Situation ist. Und dann dem anderen zu sagen, in dem Fall dann Jack Doohan, dass er diesen Platz bekommt. Ne? Also das finde ich, ist ein Common Sense und da gibt es für mich auch überhaupt keine Entschuldigung. Einfach echt richtig, richtig schlecht gelaufen und auch im Nachklang hört man da ja nicht zu. Und ich muss eins sagen zu Mick, auch da, ich meine, wir beobachten ihn ja jetzt irgendwie dann auch seit Jahren schon auf Schritt und Tritt. Ich finde, dass er einfach auch von seiner Persönlichkeit nochmal einen Schritt gemacht hat. Ne? Also ich finde, wie er damit umgegangen ist, schon cool. Ich meine, er hat es angesprochen, dass er es eben über Social Media erfahren hat, aber auch nicht verbittert, sondern ist irgendwie auch klar und glaube ich, kann seine Chancen auch irgendwo klar einschätzen. Also ich finde, er lässt sich da irgendwie nicht unterkriegen und macht das irgendwie auch auf eine Art glaubwürdig. Irgendwie scheint er sich mit sich da gerade irgendwie im Reinen zu sein. Ihr habt das Langstreckenprogramm gerade angesprochen bei Alpine. Ich meine, da verdient er sich seine Sporen, macht das offensichtlich gut. Nach wie vor das, was man auch hört im Hintergrund, was Tests angeht, zum Beispiel auch bei McLaren oder eben auch dieser Alpine-Test, dieses Shootout, das muss eigentlich immer alles sehr, sehr gut aussehen, zumindest das, was wir hören. So wirkt er irgendwie auch. Er wirkt auf jeden Fall so, als wenn er mit sich im Reinen ist, der
Mick. Ja, und vor allem, Peter, wir hören das ja nicht nur aus einer Quelle, sondern von verschiedenen Quellen. Und das ist ja das Entscheidende. Man könnte ja immer sagen, okay,
Brille jetzt, ne?
Richtig. Weißt du, man könnte jetzt sagen, okay, das ist aus einer Richtung. Nee, das kommt aus mehreren Richtungen. Umso unverständlicher ist es, wie dann damit umgegangen wird. Also gerade diese Alpine-Geschichte finde ich schon sehr fragwürdig. Auch da wurde ja schon drüber geredet, der eine fuhr am Vormittag, der andere am Nachmittag, dass du dann bei anderen äußeren Bedingungen andere Zeiten fährst, ist völlig klar. Also ich meine, das sehen wir ja jedes Wochenende, wenn die Formel 1 oder andere Rennserien unterwegs sind, da gibt's einfach Unterschiede. Wenn du es wirklich haben willst gleich, dann müssen sie alle zur selben Zeit auf der Strecke sein und mit den gleichen Bedingungen dann unterwegs sein. Also lächerlich eigentlich am Ende des Tages. Aber gut, liegt nicht in unserer Hand und zeigt aber nur diese unfassbare Politik, die da halt auch tatsächlich dahinter steckt, oftmals. Schade.
Definitiv. Und wie gesagt, ne, diese sportliche Saison ist großartig. Das, was an Gerüchten da ist, ist auch höchst spannend, selbst dass die Protagonisten selber irgendwie nicht wissen, wie der Kurs ist. Toto Wolff, Carlos Sainz, finde ich, ist ja immer das beste Beispiel, runter von der Liste, dann wieder drauf, jetzt am Ende dann doch zu Williams gegangen. Aber ne, auch dieses Thema Liam Lawson, dadurch, dass bei Williams jetzt was frei wird und Liam Lawson da auch mit auf der Liste steht und dann aber nicht wirklich, weil wahrscheinlich nur für so ein paar Rennen dann nur. Ja, was heißt das? Also, dass bei den Racing Bulls dann höchstwahrscheinlich, also an Perez, glaube ich, gehen sie jetzt hoffentlich nicht mehr ran an die Saison, den lassen sie jetzt mal einfach zu Ende fahren, den Mexikaner, wobei, wer weiß. Also scheint ja bei den Racing Bulls dann auf einmal dann doch wieder jemand ordentlich zu wackeln. Das kann ja am Ende dann nur den Ricciardo sein, ne? Weil es soll ja ein Team sein, das auf junge Fahrer ausgerichtet sein soll, sagt zumindest Dr. Helmut Marko.
Wobei ich da ehrlich gesagt mir überhaupt gar keine Prognose mehr irgendwie zutraue, weil da ist auch so viel hin und her gewesen und vorwärts, rückwärts, dann doch wieder so und wieder andersrum, dass ich mir da echt irgendwie keine Prognose zutraue. Also ich möchte jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es jetzt keine Diskussionen mehr um Sergio Perez gibt. Ich glaube, die tauchen dann schon wieder auf. Jetzt hat der dieses Mal, ich sag mal, ein solides Wochenende abgeliefert, hat auch die Quali mal einigermaßen auf die Reihe bekommen im Vergleich zu den letzten Rennen davor. Aber also irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Thema auch immer noch nicht vorbei ist.
Übrigens, ich habe mir nochmal die Zeiten angeguckt, Peter, weil der Dr. Helmut Marko hat ja bei dir und bei Ralf gesagt, dass der Sergio besser war als Max in den letzten Runden. Stimmt nicht, ne? Also der war immer langsamer und im Schnitt übrigens auch knapp 2/10 langsamer komplett. Aber 2/10 langsamer als Max Verstappen, das ist so nah dran wie schon lange nicht mehr. Das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Aber so richtig hat's auch nicht gestimmt, was der Doktor da gesagt hat. Aber ist auch logisch, man muss ja die Entscheidung dann auch rechtfertigen. Und Sandra, zu dir, ich glaube, bis nach dem Mexiko Grand Prix ist Ruhe. Da passiert jetzt nichts mehr, weil vor dem Mexiko Grand Prix wird man da jetzt nicht nochmal für Unruhe sorgen. Das wäre, glaube ich, vielleicht ungesund für den einen oder anderen, vor dem Mexiko Grand Prix da noch ein bisschen Staub aufzuwirbeln. Das passiert, glaube ich, erst.
Das ist natürlich
wenn, dann,
ein guter
danach.
Punkt. Das ist ja ein guter Punkt.
Wenn, dann danach. Gut, also Fakt ist, diese Nummer mit Liam Lawson ist spannend und hochinteressant. Was genauso spannend war an diesem Wochenende, war, was da bei Haas los war. Muss man auch sagen, Nico Hülkenberg hatte ein paar echte Probleme, mehr im Kies als woanders. Also der hat wirklich jedes Kiesbett ausprobiert in Sandford. Aber am Ende dann eine gute Leistung gebracht, knapp vorbei an den Punkten. Elfter, nicht unbedingt die beste Taktik dann, wie sich rausgestellt hat, aber ein super Rennen hat er abgeliefert mit all den Umständen. Aber es gab ja auch ein Rennen auf Zeit, was das Equipment anbelangt, denn da war sprichwörtlich ja fast der Kuckuck schon drauf, also der Gerichtsvollzieher war da. Sandra, du warst da näher dran. Und dann hätten die ganzen Sachen gar nicht nach Monza schippern können, ne? Weil es gab Forderungen vom Ex-Sponsor von Uralkali.
Genau, weil Haas hat ja diesen Vertrag mit Uralkali, als dieser Ukraine-Krieg angefangen hat, im Prinzip aufgekündigt und Uralkali hat dagegen geklagt. Dann wurde ihnen zugestanden, dass es Rückzahlungen geben soll von schon bezahlten Sponsorengeldern. Da ist eine Frist Ende Juli abgelaufen. Ende Juli hätte Haas an Uralkali 9 Millionen Dollar zahlen sollen. Haben sie nicht getan. Dementsprechend hat dieser ehemalige Sponsor hat das quasi an die niederländischen Behörden nochmal gegeben, hat das da vor niederländischen Gerichten nochmal durchgekämpft und dementsprechend kam am Donnerstag im Fahrerlager die Polizei und der Gerichtsvollzieher an und haben mal so eine Vermögensaufstellung gemacht von den Vermögenswerten, die Haas da im Prinzip an so einer Rennstrecke hat. Und da war dann schon das Signal, also wenn diese 9 Millionen einfach nicht bezahlt werden, dann setzen wir dieses Equipment, weil es ja auch einen bestimmten Wert hat, einfach fest und man kann dann nicht ausreisen. Es hieß auch, dass auch Gene Haas selber als Eigentümer des Rennstalls eben bis zu dieser Zahlung dieser Gelder dann nicht ausreisen darf. Man hat uns dann von Haas-Seiten ja versichert, nee, das ist ja alles gar kein Problem. Weil wir müssen das nur vernünftig abklären mit diversen Sanktionsgesetzen und Vorschriften und dann bringen wir das auf den Weg. Wo ich mich dann natürlich gefragt habe, naja, aber man hat ja Zeit genug gehabt, ob diese Sanktionsgesetze und Vorschriften schon mal bis zu Ende Juli prüfen lassen, dass man diese Frist auch einhält. Also fand ich jetzt alles in allem doch ein bisschen komisch. Fakt ist aber, es ist jetzt bezahlt worden, das Equipment ist freigegeben, der Gene Haas wohl auch und es kann jetzt der ganze Tross dann los von oder konnte schon los von Sandford nach Monza.
Ja, knapp natürlich auch, weil eigentlich sind die früher dran, aber es wird schon noch hinhauen und Aeo Komatsu, der atmet auch auf, weil sein Punchingball für seine Karateübungen ist doch nicht einkassiert worden von den Behörden. Nein.
Mein Gott sei Dank, dann kann er weiter trainieren. Ne? Und er hat ja Luft nach oben, ne? Wie man
gerade
hat.
Luft. Also wer es nicht gesehen hat, nein, das war jetzt ein bisschen böse. Also wer es nicht gesehen hat, gibt auf Social Media, ist schon ein bisschen länger her, von Aeo Komatsu, dem Teamchef, dem japanischen Teamchef von Haas, so ein kleines Street Fighter Video, wo er hart übt. Ich glaube, es war in Suzuka, haben sie es aufgenommen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist schon ein bisschen her. Ganz nette Randnotiz. Ferrari, Heimspiel Monza. Lass uns kurz auf Monza blicken. Da ist die Strecke umgestaltet worden. Die Curbs sind umgebaut worden. Müssen wir uns erst mal angucken, wie es da überhaupt ausschaut. Neu asphaltiert. Könnte Red Bull helfen, weil das Auto dann nicht so hüpft und weil es vielleicht auch klarer über die Randsteine geht, müssen wir uns aus nächster Nähe angucken. Aber Ferrari hat jetzt ein Update angekündigt für Monza. Hatten ja auch ein tolles Rennen mit Leclerc, der aufs Podium gefahren ist, jetzt hier in den Dünen von Sandford Platz 3. Jetzt geht's auf diese super Highspeed-Strecke. Und ja, beim Heimspiel ist mit denen immer zu rechnen, ne?
Müssen sie ja auch, ne? Da sind so viele Tifosi am Start und da müssen sie einfach nochmal alles rausquetschen, was geht. Und glaube, dass sie aber schon generell Rückenwind haben, weil ich fand jetzt nicht nur, dass das ein Top-Rennen auch von Charles Leclerc war. Ich fand auch, dass Carlos Sainz sich da in echt guter Manier nach vorne gekämpft hat in diesem Rennen und fast selber sogar ein bisschen ja überrascht war, wo er dann am Endeffekt gelandet ist, auf welchem Platz. Ich hatte mit ihm ja darüber gesprochen, es scheint im Moment so, dass die eher ein Rennauto haben als ein Qualifying-Auto. Das war ja im letzten Jahr ein bisschen umgedreht und Carlos Sainz sagte auch, es geht jetzt noch darum, diesen Kompromiss zu finden. Aber momentan scheint das Auto im Rennen eigentlich besser zu funktionieren als bei den Qualifikationen. Wenn jetzt dann noch ein Update draufkommt, dann glaube ich, dass man schon auch mit ihnen rechnen muss in Monza.
Sofern es funktioniert, weil das hatten wir ja in Imola auch schon mal, dass es dann nicht so hingehauen hat, wie sie das eigentlich sich vorgestellt hatten. Mercedes, auch da lange Gesichter, nachdem es Freitag, Samstag super lief, dann eher nix. Ging nach hinten für Russell und auch für Hamilton. Da ist ja auch ein bisschen Aufarbeitung angekündigt worden. Peter von Toto Wolff im Gespräch mit Ralf und mit dir hat er gesagt, es war ein Griff ins Klo. Also müssen sie genau gucken, dass das in Monza besser wird, auf jeden Fall. Und bei Sauber ist ja dann Mattia Binotto das erste Mal in Amt und Würden. Zumindest wurde das so angekündigt. Der neue, was ist er denn? CEO, Geschäftsführer, Oberchef von Audi, F1 irgendwie. Den Titel habe ich noch nicht so ganz raus. Teamchef ist er nicht. Das wird ja Jonathan Wheatley dann ab nächsten Jahr. Aber er ist der Hauptverantwortliche. Und er soll kommen.
Ja, bin gespannt. Herzlich willkommen dann zurück für Mattia Binotto. Bin gespannt, wie er sich präsentiert. Bei Ferrari immer so ein bisschen zugeknöpft. Ja, soll Schwung reinbringen in das Audi-Projekt, muss er auch. Finde, bis jetzt ist das noch nicht alles wirklich so überzeugend, was da kommt. Finde, ein herber Rückschlag, Andreas Seidel verloren zu haben, haben wir auch drüber geredet. Aber schauen wir mal, was jetzt Binotto vorhat und wie er sich präsentiert mit dieser neuen Aufgabe.
Er präsentiert sich jetzt erstmal in Neongrün. Das ist auch eine Farbe, ja. Die kann ich ihm ja noch gar nicht vorstellen. Also der Binotto mit Neongrün.
Es ist ja zum Glück viel Schwarz dabei bei dem Neongrün. Vielleicht kommt ihm das ein bisschen zugute.
Ja, nach dem Rennen in Sandford ist der komplette Trauerfuller, glaube ich, angesagt. Zweimal überrundet. Bottas und Joe waren die schlechtesten mit Abstand. Ja, schauen wir auf Monza. Wir freuen uns drauf. Das ist immer ein Highlight natürlich drumherum, was da los ist im Königlichen Park. Jetzt auch nach der Umgestaltung. Wird auf jeden Fall spannend und schön und mit Sicherheit ein tolles Wochenende für uns alle. Ihr hoffentlich seid auch mit dabei. Geht dann los wieder wie immer am Donnerstag mit Warm-up ab 16.30 Uhr direkt aus dem Königlichen Park und dann natürlich alle Sessions live bei uns, so wie ihr es gewohnt seid. Wir wünschen euch jedenfalls jetzt eine gute Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss, schöne Zeit.
Ciao, ciao, bis spätestens Donnerstag. Ciao.
Backstage Boxengasse wurde präsentiert von Alpine.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland. For innovators everywhere, visit Hyland.com.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, ui, ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat?
Ding.
Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Ja. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.